Das Herz aller Dinge von Bo Geertz. Kapitel 5. Was das Gesetz nicht vermochte. Teil 3. Selig sind, die da geistlich arm sind. 3,5 Jahre. Der Schreiber rechnete an den Fingern nach. Ja, waren es wahrhaftig nicht beinahe auf den Tag 3,5 Jahre, seitdem er seine Heimat zuletzt gesehen hatte? Damals war er denselben Weg wie jetzt gekommen. Aber da war alles in brausenden Schneesturm und rasch herabsinkende Winterdämmerung gehüllt. Jetzt flutete die Abendsonne über das frische Grün. Der See spiegelte die hohen Abendwolken wider und ein warmer Hauch wehte von den Wäldern in der Ferne, erfüllt von allen Düften der Moore. Der Weg ging in sanfter Neigung bergab und das Pferd trabte frisch voran. Der Schreiber nahm den nächsten Weg zum Kirchdorf und Pfarrhof. 4 Tage lang hatte er sich in Geduld gefasst, seitdem sie nach Wie gekommen waren. Aber am 5. Tag hatte er sich nicht länger halten können. Es war nicht gelungen, irgendetwas anderes zu erfahren, als dass der Pfarrhof zu Frierum so wohl bewacht sei, dass Spieße und Hellebarden aus jedem Stallfenster herausragten. So hatte er sich entschlossen, dorthin zu reisen und sich selbst Aufklärung zu verschaffen. Vielleicht hatte der Pfarrherr recht, wenn er sagte, dass das Torheit sei. Sie hatten jedenfalls zusammen auf dem Steinfußboden der Kirche zu Vieh gebetet, und dann hatte Martin sich auf den Weg gemacht. Überall in der Gegend sah man Spuren der Unruhen. Man konnte merken, dass der Landvogt zu Bro jetzt eine Kraftanstrengung gemacht hatte, um den letzten Funken des Aufruhrs zu ersticken. In den Dörfern lagen die Knechte einquartiert und die Wege waren gesperrt. 2-mal umging der Schreiber ihre Postierungen. 2-mal wurde er angehalten. Auf den Pass hin, den Gerd Hubmeier in Stockholm für seine Handlungsgehilfen beschafft hatte, war er durchgekommen. Nun verblieb nur noch das Schwierigste: etwas über Anders in Erfahrung zu bringen. Er zögerte einen Augenblick in dem Gebüsch unterhalb des Kirchdorfes. Zur Linken konnte er undeutlich den Pfarrhof schon erblicken, und sein Herz klopfte stark. Er musste sich zwingen, vernünftig zu sein. Mit Selbstüberwindung wendete er das Pferd nach rechts und ritt durch den Birkenwald in einem weiten Bogen rund um das Kirchdorf. Erst auf der anderen Seite hielt er auf das Dorf zu, überquerte die Sumpfwiese bei dem steinigen Ried mit dem alten Mehlbeerbusch, sprang ab und führte das Pferd unter den gewaltigen Haselbüschen zur Dorfstraße hinauf. Dort verschwand er rasch durch das erste Tor zur Rechten und trat in den Hof von Klöckner Petrus ein. Die niedrigen grauen Häuser sahen älter denn je aus. Einige struppige Hühner kratzten im Schmutz des Hofes, wo noch das Regenwasser in den tiefen Hufspuren stand und des Abendhimmels Gold zwischen schwarzen Schmutzrändern widerspiegelte. Ein Zicklein meckerte auf dem niedrigen Dach des Hauses. Martin, der Schreiber, schritt über die Pflastersteine, die beinahe im Schmutz verschwunden waren, und schob die knarrende Tür auf. Er rief in das Dunkel hinein. Nur ein schwaches Summen antwortete vom Herd. Im gleichen Augenblick bewegte sich etwas auf der anderen Seite des Hofes, in der Tür zum Schweinestall. Ein schmutziger Holzschuh wurde über die hohe Türschwelle geschoben und dann folgte die hagere Gestalt nach, tief gebückt in der niedrigen Öffnung. Da stand der alte Petrus, in die Abenddämmerung blinzelnd, mit einem zerbrochenen Eimer in der Hand, den Rock von Spülicht beschmutzt. Das verschrumpelte, graue Gesicht leuchtete auf, als er den Schreiber erkannte. Umständlich stellte er den Eimer ab, versuchte die Hand an der Vorderseite der Hose abzutrocknen, aber schmierte sie nur noch schlimmer ein. Er wiederholte den Versuch am Rock und hier gelang es ihm besser. Dann grüßte er langsam. Umständlich und behutsam wie stets kam das Gespräch in Gang. Sie ließen sich auf der Bank vor der Hauswand nieder. Das Zicklein, das vom Dach heruntergesprungen war, starrte neugierig den Fremdling an und schoss graziös in die offene Stalltür hinein. Der Klöckner begann langsam zu erzählen, was er wusste. Es war die Nacht vor der Botolfsmesse, wo es geschah. Am Morgen, als er zum ersten Läuten kam, hatte er den alten Kassenschrein der Kirche vor der Chorschranke stehend gefunden. Erst hatte er geglaubt, dass Spuk mit im Spiele sei, denn der Kirchenälteste zu Atemwohl hatte auf seinem Totenbett erzählt, dass sie das Geld an einer Stelle vergraben hatten, die jetzt nur noch der Pfarrherr wisse. Dort hatten sie Christi Leib oben auf den Schrein gelegt und darüber Steine in Kreuzform, und hernach war Lars von Atemwohl dorthin gegangen und hatte einen grausigen Fluch über den gesprochen, der den Schatz anrühren würde. Als Klöckner Petrus den Schrein vor dem Chorgitter fand, hatte er darum Weihwasser darüber gesprengt, bevor er ihn berührte. Als er merkte, dass er leer war, war er noch mehr dessen gewiss geworden, dass böse Mächte am Werk waren, und hatte ihn hineingetragen und unten vor das Sakramentshäuschen gestellt, ohne ihn zu öffnen. Aber dann war davon geredet worden, dass die Kriegsknechte oben im Pfarrhof einen Gefangenen gemacht hätten, der in größter Heimlichkeit eingesperrt gehalten würde, ohne dass jemand sagen durfte, wer es sei. Klöckner Petrus, der früher genug harte Schläge auf seinen mageren Rücken bekommen hatte, hütete sich weislich, dorthin zu gehen und zu fragen. Stattdessen hatte er freundlich mit dem Mädchen von Sputingen gesprochen, die von einem Knechte Besuch zu bekommen pflegte. Und noch vor dem nächsten Morgen kam sie bebend und berichtete, dass es der Pfarrherr war, der auf dem Hof eingesperrt saß, und dass er gehängt werden sollte, weil er das Silber der Kirche gestohlen habe. Klöckner Petrus hatte freilich begriffen, wie das mit dem Diebstahl war. Der Pfarrherr hatte wohl gedacht, aus der Gegend zu fliehen, und gemeint, es sei wohl das Beste, das Geld der Kirche mitzunehmen. Da gab es freilich größere und gefährlichere Kirchendiebe im Land als Herrn Anders. Der Alte schielte etwas misstrauisch auf den Schreiber, während er dies Letztere sagte. Martin erinnerte sich des Gespräches in der Dreikönigsnacht vor 3 Jahren. Er beeilte sich zu sagen, »Seid ruhig, Väterchen, diesmal komme ich nicht im Auftrag des Königs. Den Dienst des Königs habe ich seit langem verlassen. Nun bin ich unterwegs, um nach meinem Bruder zu suchen.« »Geht es wohl an, droben in den Pfarrhof hineinzukommen, meint ihr?«
»Das geht gut«, sagte der Klöckner langsam. »Dort oben steht jetzt alles leer und öde. Gestern machte sich Herr Tönjes und sein ganzes Gefolge auf den Weg. Sie fühlten sich hier wohl unsicher, denn es könnte schon sein, dass es welche gab, die den Pfarrherrn hätten befreien mögen.«
Er warf dem Schreiber wieder einen scheuen und misstrauischen Blick zu. Dann fuhr er fort.
»Heute Morgen zogen sie ab. Erst die Reisigen und dann die Schützen. Herr Andreas saß auf einem Pferd mit einem Sack über dem Kopf, und es gingen doppelte Reihen von Kriegsleuten auf jeder Seite. Sie zogen in die Gegend von Raulunder hinunter und gingen wohl nach Sponga, denke ich. Dort hat Herr Tönjes ein Steinhaus, und da sitzt er sicher.«
Der Schreiber hatte sich nach vorn gebeugt und verbarg das Gesicht in den Händen. Der Klöckner schwieg. Nach einer Weile richtete der Schreiber sich wieder auf und trocknete sich unter dem Auge mit der Rückseite der Hand. Der Alte klopfte ihm sanft auf die Schulter.
»Auch ich habe Herzweh«, sagte er leise. 4 Priester habe ich am Altar des Herrn hier in der Kirche bedient, aber keiner ist wie dein Bruder gewesen. Nehmen sie ihm jetzt das Leben, möge Gott seiner Seele gnädig sein. Was ich für Lichter zusammenkratzen kann, das will ich vor der Mutter Gottes für ihn brennen lassen. aber ich glaube nicht, dass es ihrer viel bedarf. Dein Bruder hat so vielen Seelen ins Paradies verholfen, dass er gewiss einige hat, die dort droben für ihn beten.
Er deutete zu dem lichten Abendhimmel hinauf, der jetzt in einem warmen Goldgelb leuchtete. Der Schreiber hatte einen kleinen Vorbehalt einflechten wollen, aber er fand nicht die richtigen Worte. So fuhr der Alte fort.
Dein Bruder hatte eine besondere Gabe, Menschen auf den Tod vorzubereiten. Ich habe das Weihrauchfass bald 50 Jahre getragen, aber nie habe ich eine derartige Zubereitung auf den Tod gesehen wie bei ihm. Erst hielt er eine lange Beichte. Da saß ich ja draußen, aber bisweilen war es doch herauszuhören, wie er die Sünden hervorzog, eine nach der anderen. Wenn er geendet hatte, waren sicher nicht viele mehr verborgen geblieben. Dann vergab er die Sünden, und dann trug ich den Leib des Herrn hinein. Dann erteilte er die heilige Ölung, und zum Schluss betete er. Erst zu der heiligen Dreifaltigkeit und zum Erlöser selbst. Dann betete er zu Maria und allen Engeln Gottes, zu allen Patriarchen, Propheten, Aposteln, Märtyrern, Jungfrauen und Heiligen. Und zu allerletzt ermahnte er dennoch den Kranken, nicht darauf zu bauen, was er jetzt getan hatte, und nicht auf irgendwelche Gebete oder Werke, sondern all seinen Trost und all seine Hoffnung auf Gottes unbegreifliches Erbarmen und seine Gnade zu setzen.
Der Schreiber saß schweigend. Er wusste nicht recht, ob er versuchen sollte, den Klöckner aus seinen Irrtümern zu befreien. Er hatte ein unbestimmtes Gefühl, dass dennoch mitten in all dem papistischen Gerümpel ein Stück echten Glaubens steckte. Der Klöckner erhob sich.
»Nun muss ich zum Ave läuten«, sagte er entschuldigend.
Der Schreiber stand ebenfalls auf.
»Darf ich mitgehen?«
Der Alte nickte etwas verwundert. Sie gingen die Dorfstraße entlang. Während Martin neugierig die alten Höfe betrachtete, die er so lange nicht gesehen hatte, nutzte er die Gelegenheit, sich nach allem zu erkundigen, was in diesen 3 Jahren geschehen war. Klöckner Petrus berichtete in seiner stillen Art, und alles zog in bunten Bildern vorüber. Der warme Herbsttag, wo die Kriegsknechte John zu Flottlicke erschlugen und die geweihten Glocken Rache läuteten, bis die Wälder jenseits des Sees im Nachtdunkel verschwunden waren. Dann die wilde Jagd durch die Wälder in den Tagen danach, wo es den Bauern gelang, eine halbe Rotte deutscher Landsknechte zu erschlagen und wo sie mit blitzenden Harnischen und ungeschlachten Hellebarden heimkamen, obwohl der eigentliche Schuldige, der mit dem gespaltenen Kinn und den großen Lippen, entkam. Dann war Dacke gekommen und hatte mit den Bauern verhandelt. Er hatte ihnen vorgeschlagen, sich gute Waffen zu beschaffen und Hilfe versprochen von Herzog Albrecht und Bischof Hans und selbst dem Kaiser. Dann wurde es wieder ruhig, bis gegen die Verkündigungsmesse hin, wo die Bauern von Während und die Leute von Kinnewald 2 ganze Tage vorbeiströmten und alles, was eine Armbrust tragen konnte, folgte ihnen auf dem östlichen Hügelweg nach. Aber diese Reise hatte übel geendet. Am 15. Tage waren sie mit ihren Toten zurückgekommen, und hätten die Bauern von Während nicht mitgeholfen, so hätten sie sie wohl niemals heimschaffen können. So viele waren es. 3 Tage lang arbeiteten die Totengräber und noch 6 Männer in dem gefrorenen Boden. So viele Gräber hatten auf dem Kirchhof zu Frierum wohl seit dem großen Landsterben nicht offen gestanden. Und sie hatten lange offen gestanden, denn es dauerte fast 3 Wochen, bis Herr Peter zu Wie kommen konnte, um die Gefallenen zu beerdigen. Herr Peter hatte christlich und tröstlich von Blut und Wunden des Erlösers gesprochen und sodann mit aller Ehrbarkeit die Messe gelesen, obwohl es doch hieß, er sei ein Ketzer. Von ihrem eigenen Pfarrherrn hatten sie nichts gehört, außer dass er bei Skruggeby ungewollt Blut vergossen habe und nach Rom wallfahren wolle, um Vergebung zu erhalten. So waren sie wie Schafe ohne Hirten gewesen. Klöckner Petrus hatte jeden Tag in der Kirche einige Heiligkreuzhoren und sonntags Matutin und Vesper gesungen. Sie hatten die Umgehtage wie gewöhnlich gefeiert, obgleich niemand die Saat recht segnen konnte, seitdem der Pfarrherr fort war. Für die Sterbenden hatte der Klöckner dieselben schwedischen Gebete gebetet, die der Pfarrherr benutzt hatte. Aber vom Leib des Herrn hatten sie nur ein ganz kleines Stück bekommen, das er mit zitternden Händen aus dem Sakramentshäuschen geholt hatte. Sie waren oben bei der Kirchhofsmauer angekommen. Mit steifen Beinen kletterte der Alte über die Mauer auf den ausgetretenen Trittsteinen, die den alten Richtweg kennzeichneten. Darauf ging er zum Glockengerüst hinauf, legte den zerschlissenen Hut ab, bekreuzigte sich, faltete die Hände und murmelte ein Gebet. Darauf spuckte er in die Fäuste und zog an dem Tau. Auch der Schreiber entblößte sein Haupt. Eigentlich widersprach es seiner Überzeugung, denn dies mit den Glocken war ja auch eine papistische Erfindung ohne Beleg in der Bibel und musste doch wohl ebenso wie das Kreuzeszeichen beseitigt werden. Aber er brachte es nicht übers Herz, den alten Petrus zu betrügen. So stand er da mit seinem entblößten Haupt, und als die ersten schweren Erztöne über das Dorf hinschwangen, neigte er den Kopf und faltete die Hände. Ringsherum lag das Dorf ebenso abendstill wie in seiner Kindheit. Die Glockentöne schienen wie eine Woge über die grauen Dächer des Kirchdorfes und über die schmalen Äcker dahin zu rollen. Jetzt hatten sie sicher Askenes erreicht. Ob dort irgendjemand war, der heute Abend die Knie beugte, wie es seine Mutter stets hinter der Bank des Hochsitzes getan hatte, wenn die Abendglocke läutete? Seine Mutter hatte so ganz vor Gottes Angesicht gelebt. Aus seinen frühesten Kinderjahren erinnerte er sich, wie sie am Bettpfosten oder vor dem Kruzifix an der Wand die Knie beugte, die Hände zusammengelegt, die Augen geschlossen und das schmale Gesicht von tiefster Andacht geprägt. Er war gewöhnt, alles derartige als Formenwesen in den Wind zu schlagen. Aber für seine Mutter wollte er doch eine Ausnahme machen. Erst als Klöckner Petrus das Tau losließ und seinen Hut aufnahm, erwachte er aus seinen Träumereien. Er schämte sich ein klein wenig. Er hatte mit entblößtem Haupt gestanden und nicht ein einziges Wort gebetet. War er in Wirklichkeit weltlicher, als seine Mutter in all ihrer Papisterei gewesen war? Der Klöckner drehte seinen Hut etwas ratlos zwischen den Fingern. Die lange, gebeugte Gestalt schien sich unter dem Druck ihrer Ungewissheit noch eine Kleinigkeit mehr zusammenzukrümmen.
Ja, so ist das. Um diese Tageszeit pflegte ich denn in die Kirche zu gehen und für die Toten zu beten, sagte er.
Der Schreiber nickte freundlich.
Da gehe ich mit.
Sie gingen miteinander über den Rasen, auf dem bronzefarbene Grasrispen sich im Winde wiegten. Der Klöckner deutete über den Kirchhof hin, wo die frisch gezimmerten Holzkreuze hell und blank im Grünen standen.
»Es sind so viele von diesem Winter«, sagte er. »Alle hatten sie den Leib des Herrn empfangen, bevor sie auszogen. Vielen gab dein Bruder während des Kampfes die letzte Ölung. Aber viele, vielen ohne Absolution und ohne letzte Ölung. Darum bete ich für sie. Herr John zu Prohult lehrte mich ein kräftiges Ablassgebet. Das gibt Ablass für so viele Tage, wie Christus an seinem heiligen Körper Wunden hatte. Das waren 5.475. Das bete ich jeden Tag für einen von den Toten. Und dann bete ich natürlich auch einige Gebete für meine eigene arme Seele.
Sie waren in die Kirche gekommen. Klöckner Petrus nahm andachtsvoll Weihwasser und beugte die Knie. Jetzt blieb Martin stehen. Das ging doch zu weit für ihn. Ohne davon etwas zu merken, trat der Klöckner einige Schritte vor, beugte die Knie auf den Eichenboden und begann zu beten. Er betete, lange vor sich hin murmelnd. Nach einer Weile konnte der Schreiber die Worte unterscheiden.
Herr Jesus, stelle deinen bitteren Tod und dein Leiden und dein hochwürdiges Verdienst zwischen dein gerechtes Gerichtsurteil und meine schweren Sünden. Ich begehre das nicht, weil ich es irgend verdient habe, sondern ich hoffe und bete dich an in deines heiligen und hochgesegneten Todes und deines Leidens Vollmacht und Kraft und Verdienst. Ich bitte dich, dass du mich mit derselben Liebe erlösest, womit du alle deine Freunde aus Not und Betrübnis erlöst hast.
Jetzt sank der Schreiber auf seine Knie nieder. Sein ganzes Herz war an dem Gebet beteiligt. Dies hätte keiner der Evangelischen besser beten können. Die zittrige Altmännerstimme des alten Petrus wurde wieder undeutlich, aber der Schreiber fuhr fort, für sich selber zu beten. Er fühlte sich plötzlich daheim in seiner Väter Heiligtum. Er begann zu ahnen, dass nicht alles in den vergangenen Zeiten Dunkel und Irrglaube gewesen war. Seitdem er in Skenninge den Heiligen Geist empfangen hatte, hatte er alles in der Vergangenheit als Verirrung und totes Formwesen angesehen. Alle die schönen Erinnerungen aus seiner Kindheit, von den Fahrten zu der schwarzen Holzkirche hinauf, hatte er als ein Stück Blendwerk des Teufels verurteilt. Jetzt begann er zu ahnen, dass Gott schon damals am Werke gewesen war. Vielleicht war die alte Kirche hier auf dem Hügel mitten in ihrem Verfall doch eine Kirche Gottes gewesen? Vielleicht hatten seine Mutter und der alte Petrus und viele andere doch einen wahren Glauben an den Erlöser gehabt? Dass die Reformation notwendig war, das war offensichtlich. Aber war es nötig, alles Alte auszufegen? Sollte das nicht bedeuten, dass man Gottes eigenes Werk in der vergangenen Zeit verneinte? Wäre es nicht vernünftiger, die Missbräuche zu entfernen, aber die Kirche selbst zu behalten? Ja, konnte man nicht sogar die Glocken klingen lassen und das Haupt zum Gebet entblößen unter ihrem schweren Schlag? Wieder betete er. Für seinen Bruder Andreas, für den alten Klöckner, für das ganze Dorf. Seine ganze alte Liebe zur Heimat war erwacht. Er spürte, dass er doch niemals richtig eins geworden war mit den evangelischen Brüdern. Auch wenn er es gekonnt hätte, hätte er in diesem Augenblick den Altarschrein da vorne, vor dem seine Väter so viele Geschlechter hindurch angebetet hatten, nicht zerschlagen mögen. Er freute sich, dass der Altar noch dastand und dass die Wachslichter wie einst schlank und feierlich in den erzenen Leuchtern steckten. Wenn nur Gottes Wort rein und klar gepredigt würde, mochte hernach das andere gerne bleiben. Niemand anders als seine Väter hatten dies hier doch mit demütigen Händen zu Gottes Ehre gefertigt. Er wollte ihr Werk nicht zertreten. Er wollte lieber Gott dafür danken. So begann er wieder zu beten und zu danken. Vor ihm kniete der alte Klöckner Petrus auf zitternden Knien. Oberhalb vor ihm leuchtete die letzte Dämmerung durch das Giebelloch im Westgiebel und ließ Christi dornengekröntes Antlitz in einem milden und wehmütigen Glanz erstrahlen. Martin, der Schreiber, sah zu ihm auf, sah in die leidenden Züge, die doch von einer erhabenen Ruhe und einer getrosten Siegesfreude erfüllt waren, und betete aufs Neue für seinen gefangenen Bruder um Befreiung und Erlösung.